Es ist Weihnachten und ich hoffe, ihr könnt euch darauf freuen. Sonst habt ihr ja noch ein paar Tage Zeit. Wir werden ja hier schon darauf vorbereitet, auf den von dem Stern, der da oben am Christbaum ist, der uns erinnern soll an den Stern, der die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem geführt hat. Oder überhaupt die Lichter, die uns daran erinnern, dass Jesus das Licht ist, was in diese Welt gekommen ist, um hier Liebe und Wahrheit und Vergebung und all das weiterzugeben. Einmal im Jahr haben wir die Gelegenheit, uns ganz besonders daran zu erinnern, dass Gott Mensch geworden ist. Das wurde ja auch einleitend schon gesagt, dass das eine der ganz wesentlichen Ereignisse dieser Weltgeschichte gewesen war, die damals allerdings kaum irgendjemand beachtet hat. Wenn es damals Zeitungen gegeben hätte oder das Fernsehen oder das Internet, dann wären da sehr viele Meldungen gewesen zur damaligen Zeit. Insbesondere über den Kaiser Augustus und irgendwelche neuen politischen Programme, die er durchgesetzt hat. Steuererhöhungen oder verpflichtende Militärabgaben, irgendwelche Kriege, die er geführt hat. Aber über die Geburt Jesu, eines Kindes in Bethlehem, fernab der großen Welt, da hätte wahrscheinlich damals gar niemand berichtet. Und doch ist es genau das, was uns heute am meisten von der Zeit in Erinnerung ist. Also wenn ihr nicht wirklich sehr geschichtsinteressiert seid, dann wisst ihr wahrscheinlich relativ wenig, was damals so die Leute beschäftigt hat, darüber, wo man diskutiert hat, über die Großen und Reichen, die wirtschaftlich Erfolgreichen ihrer Zeit oder über die Politiker, die gerade die Karriere gestartet haben oder die abgestürzt sind, über die Skandale der damaligen Zeit. Wir wissen davon fast gar nichts mehr, weil es unser Leben auch relativ wenig berührt. Aber dass Gott Mensch geworden ist, ja, das ist ja etwas, was grundsätzlich ganz, ganz viel verändert. Also, weil wir sitzen ja sonst in unserem Leben, wir haben letztendlich keine Perspektive, die über unser irdisches Leben hinausgeht. Dafür sind wir auf Gott angewiesen. Und da ist es eben Gott, der uns als Menschen so nahe kommen will, dass er nicht nur mit einer Stimme vom Himmel spricht, sich nicht nur Propheten geoffenbart hat, sondern dass er selbst Mensch geworden ist. Und da gibt es hier diese vielen schönen und eindrücklichen Details, was da alles so passiert ist. Im Grunde genommen müssen wir sagen, diese Geschichte der Menschwerdung Gottes, die startet eigentlich schon in aller Ewigkeit. Also das heißt, das hat Gott ja schon lange geplant, ehe die Erde überhaupt geschaffen worden ist. Ehe es Adam und Eva gegeben hat, da war schon von Gott klar, es wird einmal eine Erlösung brauchen und dafür werde ich meinen Sohn schicken und der wird auch kommen und der wird die Erlösung schaffen. Und dann im ganzen Alten Testament, ja sogar schon in der Urgeschichte, Wort gesagt, der Eva, einer aus deinen Nachkommen, der wird einmal der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten, der wird einmal den Teufel und die Sünde besiegen, da wird das vorhergesagt. Und dann durch die ganzen Propheten des Alten Testaments werden viele Details vorhergesagt, die sich erfüllen in dem Moment, wo Jesus geboren wird, da, wo er hier auf die Erde kommt und dann natürlich auch im weiteren Verlauf seines Lebens. Eine Szene, die dabei auch eine wichtige Rolle spielt, die wir uns jetzt normalerweise vorstellen müssen, 9 Monate vorher, ja, das ist dann, als der Engel Gabriel der Maria in Nazareth erscheint. Und das möchte ich euch gerade vorlesen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen und das Ganze mitlesen. Das lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Lukas-Evangelium Kapitel 1, Abvers 26. Lukas 1, Abvers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte über das nach, was das für ein Gruß sei. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete zu ihr und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wir haben vorhin schon einmal zumindest im Denken, im Vorstellen, einen kleinen Ausflug gemacht ins Mittelalter. Ihr erinnert euch ganz zu Anfang, nicht? Stellt euch einmal vor, ihr würdet jetzt im Mittelalter plötzlich auftauchen mit all den Dingen, die uns so selbstverständlich sind. Wie würden die Menschen darauf reagieren? Jetzt gehen wir noch einmal rund 1000 Jahre weiter zurück. Wir sind jetzt vor rund 2000 Jahren und das in einem kleinen Dorf namens Nazareth. Also überhaupt auch die Namen, die da vorkommen, sind uns ja heute häufig nicht ganz so geläufig. Manche haben möglicherweise eine wirkliche Bedeutung, bei anderen, da können wir zwar sagen, was die eigentlich heißen, aber wir wissen nicht unbedingt, was das jetzt mit der Geschichte zu tun hat. Also wenn ihr nachlest, manchmal steht das bei euch auch in Bibeln mit drin, dann werdet ihr zum Beispiel merken, der Name Maria heißt eigentlich übersetzt so viel wie Betrübnis. Jetzt können wir natürlich lange diskutieren darüber, oh, was ist denn damit wohl gemeint? Warum heißt die Maria also Betrübnis? Oder der Josef, das heißt auf Deutsch so viel, und der Herr wird hinzufügen. Ja, was jetzt das Positive oder Negative, das sagt der Name nicht ganz deutlich. Ich vermute, wenn wir da viel uns überlegen, kommen wir nur in Spekulieren und werden am Ende nicht viel klüger sein als vorher. Allerdings, wenn wir auf den Namen Nazareth stoßen, das ist ja schon mal etwas Besonderes. Also Nazareth, falls ihr mal da gewesen seid, liegt ja ziemlich im Norden Israels, in Galiläa, liegt im Bergland, so ungefähr ein Tag Fußreise vom See Genezareth aus entfernt, eher nicht so ganz fruchtbare Gegend, auch gar nicht weit von Kana entfernt, da wo Jesus sein erstes großes Wunder tun wird, Jahre später, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Ein kleines Dorf, was vermutlich erst zu etwa rund 100 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, gegründet wurde. Und zwar vermutlich von Leuten, die aus dem Süden kamen des Landes, also aus Bethlehem und Umgebung, und die dorthin gingen, weil es dort Überbevölkerung gab. Also im Süden gab es zu viele Menschen, im Norden waren manche Gebiete leer und dann gab es eben eine Gruppe von Leuten und zu denen gehören wahrscheinlich auch die Vorfahren von Maria und Josef und die haben sich dort niedergelassen. Zwischenzeitlich hat man in Bethlehem relativ viel, in Nazareth relativ viel ausgegraben und dann kann man feststellen, das war ein eher kleines Dörfchen. Also wir müssen uns vorstellen, jeder kennt jeden, es gibt eine Wasserstelle im Dorf, man hat einen Weinberg ausgegraben, falls ihr da mal hinkommt, da ist heute das Nazareth Village, also so eine Art christliches Freilichtmuseum, wo man sieht, wie man zur Zeit Jesu gelebt hat. Und dass dieser Weinberg, den man dort ausgegraben hat, der existierte auch zur Zeit Jesu. Also da stehst du dann tatsächlich auf Boden, über den vermutlich Jesus auch gelaufen ist, weil er direkt am Rand des Dorfes war und Jesus da ja eben 30 Jahre gelebt hat, bevor er aufgetreten ist. Ja, Nazareth kommt nämlich von dem hebräischen Netzer. Und Netzer, das ist der Trieb, der Spross, der aus einem sonst toten Baum oder einer Wurzel herauswächst. Und da sagen ja manche, oh, das ist doch genau, was wir im Alten Testament lesen. Da steht doch, ein Spross wird ausgehen aus Isai. Also, und das ist ja auch ein Hinweis aus dem Alten Testament auf Jesus, der kommen wird. Isai, der Vater von David. Und hier wird ja uns in dieser Geschichte auch gesagt, er wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wobei wir hier natürlich auch wieder aufpassen müssen, Begriffe sind in verschiedenen Sprachen anders. Wir würden ja jetzt, wenn wir rein aufs Wort achten, sagen, naja, also so ganz genau stimmt das ja nicht. Jesus ist ja nicht der Sohn Davids. Immerhin lebte David 1000 Jahre vorher, da sind ja noch ein paar Generationen dazwischen. Aber im Hebräischen ist das durchaus üblich, dass du auch einfach Vorfahren als Vater bezeichnest, selbst wenn sie nicht Vater im buchstäblichen biologischen Sinne sind. Also auf jeden Fall, da wird dann versprochen, er wird ihm den Thron geben, da wird wieder etwas aus der Wurzel Isais aufbrechen und tatsächlich dieser Name Nazareth beinhaltet das, dieses Netzer, das was rauskommt, dieser Spross, der da emporwächst und vielleicht ist es Gott, der das genauso geführt hat, dass diese Stadt genau den Namen bekommen hat. Auf jeden Fall finden wir da also an Maria und Josef und die beiden sind verlobt. Ich weiß ja nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, der heute hier ist und verliebt ist oder verlobt ist oder frisch verheiratet ist. Dann wirst du dich ganz besonders in diese Situation hineinversetzen können. Damals in Israel war das ja so, dass du dich verlobt hast und das haben normalerweise die Eltern abgemacht. Und dann warst du ein Jahr etwa verlobt. In der Zeit hat der Mann ein Haus gebaut und alles vorbereitet. Und dann ist er mit einem ganzen Tross von seinen Freunden zum Haus der Braut gezogen, hat dort die Braut abgeholt, die ist mit ihren Freundinnen mitgezogen, man ist durch das ganze Dorf gelaufen, hat dann gejubelt und gesungen und ist dann in das neu eingerichtete Haus, was der Mann ja vorher gebaut hat, hineingegangen und hat dann eine Woche lang gefeiert. Also so ähnlich war das damals, wenn man Hochzeit gefeiert hat. Die beiden, Maria und Josef, werden höchstwahrscheinlich über ihre Zukunft nachgedacht haben, geplant haben, wie das denn alles so gehen wird. Maria lebte noch weiter im Haus ihrer Eltern, denn das war damals so üblich. Und der Josef halt im Haus seiner Eltern. Und da kommt dann plötzlich eines Tages ein fremder Mann hinein. Wir wissen nicht ganz genau, wo sich die Maria befunden hat. Es gibt da heute in Nazareth zwei Auffassungen. Die einen sagen, sie war bei sich zu Hause, also bei den Eltern. Also das heißt, da müssen wir uns vorstellen, so ein Einraumhaus, etwa 5 Meter mal 5 Meter und da ist man dann halt beim Arbeiten drin. Als Frau scheint sie jetzt hier alleine gewesen zu sein, denn von anderen Personen wird ja nichts erwähnt. Was weiß ich, der Vater war irgendwo bei der Arbeit, die Mutter mit den Nachbarn oder beim Einkaufen oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall, sie ist da alleine, das wäre eine Variante. Andere Variante, sie könnte damals am Brunnen gewesen sein, denn um den Brunnen herum gab es auch ein Häuschen, was darum gebaut war, damit das nicht so ausgetrocknet ist und da könnte sie auch gewesen sein. An beiden Stellen hat man deshalb heute Kirchen gebaut. Da, wo man relativ sicher ist, da ist das Haus der Maria gewesen und da, wo der Brunnen in Nazareth gewesen war. Wo am Ende, wir können es nicht genau sagen, das Ganze liegt aber auch nur etwa 400, 500 Meter auseinander, Luftlinie, also von daher, so groß war das ganze Dorf ja auch nicht. Auf jeden Fall, Maria ist da und sie ist alleine und dann kommt ein Mann und da merken wir, der begrüßt sie erst einmal ganz freundlich. Sie erkennt offensichtlich nicht zuerst, dass es sich hier um einen Engel Gottes handelt. Der sah wohl wie ein ganz normaler Mann aus, aber sie ist erschreckt darüber, denn den kennt sie gar nicht. Sie weiß auch gar nicht, was der im Dorf will. Und vor allem damals war es äußerst unschicklich, wenn du als Frau alleine mit einem fremden Mann in einem Haus gewesen bist. Es gab dann gleich Gerüchte in der Nachbarschaft. Was ist denn da wohl los? Also was macht der Mann da im Haus dieser Frau? Also es gibt schlechte Auffassung von anderen. Das ist schwierig. Also das wird erstmal sie erschreckt haben. Was will der Mann da von mir? Er spricht dann im Namen Gottes, kündigt dann auch an, was er will. Maria ist dann jetzt erschreckt und denkt sich, oh, wenn Gott etwas von mir will, ja dann kann das auch gefährlich sein. Also Gott könnte mich zurechtweisen beispielsweise. Das finden wir ja im Alten Testament häufiger, dass wenn irgendein Prophet gekommen ist, dass es dann darum geht, du hast gesündigt, verändere etwas zum Beispiel. Und dann kommt eben ja, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Und dann kommt diese Mitteilung des Engels, du wirst schwanger werden. Und Maria hört zu. Sie fragt dann auch wieder nach, ja wie kann das denn sein? Ich habe doch noch mit gar keinem Mann zusammengeschlafen. Und der Engel antwortet darauf, naja, du weißt ja, die Elisabeth, die ist auch schwanger und die konnte gar nicht schwanger werden, weil sie ja schon so alt war und trotzdem hat Gott das gemacht und Gott wird es auch bei dir machen und du wirst schwanger werden, nicht durch einen anderen Mann, sondern durch den Heiligen Geist. Und dann kommt ja diese Aussage, die wir vorhin schon an der Wand gelesen haben, bei Gott ist nichts unmöglich, Gott kann das machen. Und hinterher die Zustimmung von der Maria, ja dann sei es so. Wir wissen ja, dass diese Situation noch einige Konflikte ausgelöst hat. Dass der Josef die Maria verlassen wollte, weil er dachte, dass sie eine Affäre mit irgendjemandem gehabt hat, was ja naheliegend gewesen ist. Also wenn die Maria zum Josef gekommen ist und gesagt hat, übrigens Josef, ich bin schwanger, ja, was sollte der denn sonst denken? Also dann können, natürlich wird sie vom Engel erzählt haben, aber der Josef hat den Engel ja nicht gesehen. Und wie häufig kommt das denn vor, dass Frauen schwanger werden durch den Heiligen Geist? Ja, eben eher selten. Und deshalb hat der Josef auf die wahrscheinlichere Variante getippt. Naja, die Maria will mir das nicht erzählen, aber die hat irgendwas mit einem anderen Mann. Aber weil der Josef sie wirklich liebt, dann hängt er sie nicht hin und geht dann in die Öffentlichkeit und sagt, die Maria ist untreu, ihr müsst sie steinigen. Sondern er ist bereit, die Stadt zu verlassen, dass alle denken, er sei nun der Böse und dass Maria sich dann, was weiß ich, ihrem neuen Freund mit dem verloben kann. Der will ihr entgegenkommen, ein Zeichen durchaus von echter Liebe. Und er hätte es wahrscheinlich auch getan, hätte Gott nicht eingegriffen und im Traum dann mitgeteilt, also die Maria ist der ja weiter treu geblieben, das stimmt ja gar nicht. Was aber die Nachbarn gedacht haben werden, die Eltern gedacht haben werden, das berichtet uns die Bibel nicht. Wenn aber eine junge Frau, die verlobt ist, plötzlich schwanger wird und man sieht das dann irgendwo am Bauch, das wird einige schlechten Ruf ausgelöst haben. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie dann von Nazareth weggegangen ist. Wir lesen das hier in der Bibel, nämlich zu ihrer Verwandten, der Elisabeth, weg aus dem Dorf. Jetzt, dass sich alles mal wieder beruhigt, was da so aufgekommen ist. Und später werden die meisten dann Jesus als den Sohn von Josef betrachtet haben. Zwar einen unehelichen Sohn, aber immerhin ein Sohn von Josef. Genauso wird uns ja Jesus hinterher auch vorgestellt. Ja, und wenn wir die Geschichte lesen, dann sind da ja mehrere Aspekte, die uns herausfordern, die wir vielleicht so als selbstverständlich ansehen. Und ich möchte hier nur zwei Dinge besonders herausgreifen. Also eine Sache, die mir beim Durchlesen jetzt immer wieder aufgefallen ist, ist, Gott oder der Engel fragen Maria eigentlich gar nicht, ob sie mitmachen will oder nicht. Ist es euch das beim Vorlesen oder Durchlesen aufgefallen? Also eigentlich klingt das ja fast für uns so, dass der Engel dann kommt mit einem Vorschlag und sagt, Maria, was hältst du davon? Du wirst schwanger werden, obwohl du nicht verheiratet bist, aber ist alles gut, denn das, was da ja passiert, das ist ja gut. Da wird ja auch erwähnt, denn der, der geboren wird, das ist der, der auf dem Thron David sitzt und der, der Sohn Gottes genannt werden wird, boah, das ist ja was ganz Tolles. Übrigens ganz nebenher merken wir ja, dass diese Prophezeiung, die der Engel damals gemacht hat, sich ja noch nicht erfüllt hat. Also, dass Jesus Gott ist, natürlich, das hat sich erfüllt, das war ja schon seit immer so, aber dass Jesus auf dem Thron des Königs David sitzt und über das Volk Israel in Ewigkeit regieren wird, das ist ja noch nicht stattgefunden. Wir sehen dann ja eher, dass Jesus später sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann haben wir die Prophezeiung, wenn er wiederkommen wird und sein tausendjähriges Reich aufbauen wird und Jerusalem, dem irdischen Jerusalem, regieren wird, bis dann Himmel und Erde vergehen, beziehungsweise das Endgericht stattfindet und dann der neue Himmel, die neue Erde kommen werden. Das kommt ja erst noch. Also hier ist ja eine Prophezeiung, die noch aussteht. Also Jesus ist König Israels, als er gefragt wird vor seiner Hinrichtung, bist du der König? Dann sagt er, du sagst es. Ja, das stimmt. Aber es hat es auch nicht erfüllt. Aber jetzt bei der Maria, wie ist es da so? Da wird nicht gefragt, da sagt der Engel nicht, also wenn du einverstanden bist oder Maria, willst du das denn auch gerne? Sondern der Maria sagt einfach, du wirst schwanger werden. Ich meine, wir können es ja auch gar nicht vorstellen, was wäre jetzt, wenn Maria gesagt hätte, nein. Hätte Gott dann gesagt, okay, dann überlege ich es mir anders. Ja, sie hätte ja auch gar nichts dagegen tun können. Was hätte Maria dagegen tun können, dass sie schwanger wird? Ja, eben nichts. Wenn Gott das macht, dann kommt das einfach so. Wir merken manchmal ja auch, dass Gott in der Vergangenheit, auch in der Bibel, widerwillige Leute für seine Sache einspannt. Weil die sich dann eben doch erst wehren, wo Gott sagt, mach das. Und die sagen, nein, mache ich nicht, will ich nicht. Gott dann aber auch nicht gleich aufgibt, sondern dann dem Ganzen nachgeht. Also denken wir an einen Biliam oder denken wir an einen Jona. Geh nach Ninive und predige den Feinden des Volkes Israel, den bösen Assyrern, predige denen, dass sie umkehren sollen. Und Jona tut es nicht. Und dann sagt Gott nicht, okay, Pech gehabt, ich habe ihm die Chance gegeben, ich suche einen neuen. Dann Gott will, dass der Jona, genau der, dahin geht und predigt. Und er bleibt dabei. Wir haben auch andere Leute wie ein Mose, nicht? Der sagt, Mose, sagt Gott, du sollst mein Volk befreien. Nein, ich kann das nicht, ich bin jetzt zu alt und reden kann ich auch nicht richtig und so. Und Gott bleibt dabei. Hier bei der Maria ist es nicht so, die erklärt sich gleich einverstanden. Aber wenn ihr es lest, da ist nicht so direkt das Nachfragen. Also das fällt uns wahrscheinlich heute umso mehr schwer, und deshalb erwähne ich es ja auch bewusst, weil wir in einer Zeit des sehr starken Subjektivismus, Individualismus leben, in dem uns jeder sagt, was du willst, das geschieht. Wenn du etwas willst, dann ist das richtig und auch Gott achtet darauf. Am Ende, also dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden und Gott darf dir dich dabei noch unterstützen. Und hier merken wir, das ist in dieser Geschichte zumindest nicht so. Maria hat keinen Vorteil von dem, was sie erlebt. Sie hat einen Nachteil, der schlechte Ruf nach außen, der Stress mit Josef und so weiter, was da alles kommt. Und der Engel bzw. Gott fragt sie nicht einmal. Also er sagt, das ist beschlossene Sache, ich will das mit dir machen. Glücklicherweise am Ende, die Maria stimmt dann ja zu. Das könnte ja aber auch bedeuten, dass Gott manche Sachen mit uns vorhat, weil sie in seinem Sinne richtig und gut sind. Und dann ist es vielleicht besser, immer wieder im Leben danach zu fragen, nicht Gott, wie segnest du das, was ich vorhabe, sondern Gott, was ist es, was du in meinem Leben mit mir, für dich oder für andere vorhast? Also, dass Gott vielleicht eben in deinem Leben auch etwas hat, was er plant. Und dann aber nicht unbedingt jetzt nur darauf achtet, also ich gebe dir möglichst viel dazu, damit du auch einverstanden bist oder ich besteche dich oder wenn du Nein sagst, ja dann halt nicht, sondern dass Gott sich als Herrscher des Universums, als der, von dem wir ja ausgehen, der dich überhaupt erst ins Leben gerufen hat, der dir jeden Tag Leben gibt, der dir all deine Eigenschaften gegeben hat, deinen Charakter gegeben hat, deine Möglichkeiten, alles was du besitzt, kommt am Ende von Gott, glauben wir ja als Christen. Dass dieser Gott sich eben auch die Freiheit nimmt, sich manchmal über unsere eigenen Entscheidungen hinwegzusetzen oder über das, was wir als besonders erfüllend betrachten, hinwegzusetzen. Dass das am Ende immer der bessere Weg ist, das wissen wir zumindest theologisch. Und sehr klar ist, Gott ist größer als dein Denken und mein Denken. Aber wenn wir uns wieder in die Situation der Maria hineinversetzen, sie hatte erstmal den Eindruck gehabt, und das sah ja auch so aus, das, was jetzt passiert, ist zu meinem Nachteil. Und hinterher merken wir auch, Jesus wächst ja auf in der Familie, da ist jetzt nichts Besonderes, sie wird nicht reich dadurch, dass Jesus geboren wird. Es ist auch nicht so, alle erkennen sie jetzt an, boah, bist du aber jetzt eine tolle Frau, das kommt ja erst viel, viel später, nachdem Jesus nämlich gekreuzigt ist, auferstanden ist, da kommt eine gewisse Anerkennung. Erstmal hat sie das gar nicht. Erstmal steht sie da als schlechte Verlobte, als untreue Frau, egal was du sagst, glaubt dir sowieso kaum jemand. Und Gott mutet das zu. Überhaupt habe ich mir auch die Frage gestellt, warum Gott überhaupt so einen Umweg gemacht hat. Es wäre doch auch möglich, dass er Jesus einfach als 30-Jährigen schafft. Also weil die ersten 30 Jahre hat Jesus ja sowieso wenig getan, was uns in der Bibel beschrieben wird. Jetzt hätte es doch auch sein können, dass Gott Jesus genauso wie Adam schafft als fertigen, erwachsenen Mann. Und dann tritt er auf. Also wir sehen, Gott hat es nicht gemacht. Und wir können uns ja die Frage stellen, warum er das denn nicht gemacht hat. Und ich glaube, das, was darin steckt, ist in erster Linie, er wollte zeigen, dass er mit dem Menschsein ganz ernst nimmt. Also das heißt, wenn plötzlich jemand auftaucht, so wie ein Engel, das wirkt alles ein bisschen weltfremd. Aber Gott wollte dir zeigen, ich nehme es mir ganz ernst, ich werde ganz so wie ihr. Ich mache auch das alles durch, was ihr durchgemacht habt. Und deshalb werde ich erst einmal Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener und junger Mann und dann eben erwachsener Mann und trete dann auf, dass Gott nicht so plötzlich mitten hineinfällt, sondern dass die Leute ihn kannten, das einordnen wussten und dass er wirklich ganz Mensch war, so wie wir das ja auch glauben, dass er ganz Mensch und ganz Gott ist und nicht nur so ein bisschen äußere Form angenommen hat. Aber wie gesagt, für die Maria hat das erst einmal keine große Bedeutung gehabt. Und jetzt wäre die Herausforderung für deine Lebensführung, für deine Lebensplanung der nächsten Tage, Wochen, Jahre, der weiteren Zukunft, je nachdem, wie jung oder alt du bist, gibt es da ja noch ein paar Jahre, die vor dir liegen, zu überlegen, plane ich das jetzt alles so, wie ich denke, dass das gut wäre, und irgendwo hat Gott auch noch sein Plätzchen dabei. Und wenn er mich fragt und bitte, bitte macht, vielleicht erlaube ich ihm auch noch mal, dass er da ein paar Stunden haben kann. Oder ist mir dann bewusst, wenn ich als Mensch, als Geschöpf Gottes lebe und erst recht als Kind Gottes lebe, dass Gott eigentlich die Pläne machen will und sie auch tut. Also selbst wenn du Nein sagst, dass eben wie bei Jona es dann sein kann, naja, dann gibt es eben noch einen Umweg. Da muss Gott dich halt noch mal mehr an die Hand nehmen und dann dahin führen, wo er dich eigentlich gebrauchen will. Dass wir auch begreifen, die Pläne, die Gott für dein Leben hat, sind viel besser als die Pläne, die du für dein Leben hast. Dann hätten wir die Maria gefragt, ich bin mir ziemlich sicher, die hätte gesagt, ja, bei mir läuft das so, wie sonst halt auch, nicht? Jetzt ein Jahr verlobt sein und nochmal ordentlich schöne Zeit mit meinen Freundinnen verbringen und in meiner Familie sein und dann heiraten, ne, und dann irgendwann auch Kinder bekommen. Das wäre wahrscheinlich der Plan der Maria, und Gott nimmt ihn hier nicht auf. Wäre der Plan böse, unmoralisch? Nein, der Plan wäre ganz normal, naheliegend und wie gesagt für sie viel einfacher. Aber Gott hat hier einen anderen Plan. Und da ist ja erst einmal, dass wir dafür offen sind überhaupt, dass wir uns bewusst werden, dass Gott uns in unserem Leben führt. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber hier bei der Maria sehen wir ja, das scheint die wesentliche Führung in ihrem Leben zu sein. Später, als sie Jesus 30 Jahre lang begleitet, da lesen wir nicht, dass täglich ein Engel erschienen ist und der Maria gesagt hat, so heute sollst du das tun, jetzt sollst du das tun. Aber dass es manchmal in unserem Leben Dinge gibt, wo Gott uns ganz besonders gebrauchen will, und er kann es viel leichter, wenn wir überhaupt danach fragen und wenn wir auch dafür offen sind. Und wenn wir auch dafür offen sind, selbst wenn es für uns erst einmal irdisch ein Nachteil zu sein scheint. Und das kann ja der Plan sein, zu sagen, naja, also ich will jetzt eine Weltreise machen und ich will studieren und dann will ich ein Haus bauen und dann will ich Familie haben. Und dann ist der Plan schon so voll, dass Gott nur noch so ein paar Nischen bleiben, so ein paar Wochenenden vielleicht, die wir dann für ihn einsetzen können. Aber das ist ja gar nicht die Perspektive. Wir sehen ja bei den Personen, die uns in der Bibel beschrieben werden, wie eben bei der Maria, das eigentlich Entscheidende ihres Lebens war, dass sie hier bereit war, sich auf Gott einzulassen. Dass Gott sie gebraucht hat, dass Gott selbst, dass Jesus Mensch geworden ist hier auf der Erde. Und das wird uns natürlich nicht passieren, denn Jesus wird ja nur einmal so als Baby geboren. Das nächste Mal, wenn er wiederkommt, lesen wir, dann wird er auf den Wolken des Himmels kommen und die Engel werden posaunen und alle Menschen werden ihn sehen. Das wird dann ganz anders sein, nicht auf dieselbe Art und Weise. Aber ich glaube, das, was wir davon lernen können, ist dieses Fragen und diese Bereitschaft zu erkennen, eigentlich gehört mein Leben Gott. Eigentlich ist derjenige Gott, der die Pläne für mein Leben machen sollte. Und deshalb sollte nicht so stark nur die Idee sein darüber, wie plane ich mein Leben möglichst angenehm oder erfolgreich, sondern immer wieder danach zu fragen, Gott, was hast du vorgesehen dafür? Und dann auch bereit zu sein, vielleicht etwas zu tun oder in Anspruch zu nehmen, von dem ich merke, das bringt mir jetzt direkt nicht so viel. Vielleicht sogar, das könnte ja missverstanden werden, aber wenn ich wirklich sicher weiß, dass es von Gott ist, dass es ihn verherrlicht, dass es auf ihn aufmerksam macht, dann bereit zu sein, etwas von den eigenen Lebensplänen zurückzustellen. Auch einmal vielleicht Spott, wie die Maria ihn erlebt haben wird, zu ertragen, weil die Leute eben nicht sofort erkennen, dass das jetzt wirklich von Gott ist, was da gemacht wird. Also unser Gedanke gerade daran, als Menschen der Postmoderne, die gewöhnt sind, dass alles nach ihrem Kopf geht, zu merken, bei Gott ist das nicht so, sondern Gott hat seinen Plan und der geht darüber hinaus. Und am idealsten läuft es natürlich, wenn wir uns dann dafür bereit erklären. Also wenn wir erst einmal sagen, Gott, zeig du mir das, mach du mir das deutlich und ich will das wirklich tun. Möglicherweise erstmal für jeden einzelnen Tag. Morgens im Gebet dazu fragen, Gott, was hast du für diesen Tag vor für mich? Und dann auch innerlich offen zu sein, einmal zu schweigen, darauf zu hören, was Gott da deutlich macht und das dann auch zu tun. Viele Sachen in unserem Leben sind ja schon festgelegt. Da haben wir gar nicht mehr viel Flexibilität. Aber beim Rest, diese Grundoffenheit, Gott gegenüber zu haben, Gott, ich möchte, dass dein Plan für mein Leben verwirklicht wird. weil ich weiß, dass der viel besser ist, als was ich mir ausdenken kann. Und darauf kommt die Maria am Ende ja auch zu sprechen. Das ist ja eigentlich eher das Hauptpositive, was erwähnt wird. Im Grunde genommen macht sie ja nichts. Die Schwangerschaft kommt von selbst. Dafür kann sie nichts tun. Das Einzige, was sie hier macht, ist, dass sie eben genau das anerkennt, ihre eigene Autonomie zurückstellt, ihre eigenen Pläne zurückstellt für die Pläne Gottes im eigenen Leben. Jetzt kann ich dir natürlich nicht ganz genau sagen, in der nächsten Woche ist das dein Auftrag, das sollst du tun. Ich glaube schon, dass Gott auch etwas vorhat mit dir in der nächsten Woche. Aber dafür braucht es eben, dass wir Gott erstmal diese Freiheit einräumen, dass wir ihn ernsthaft danach fragen, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen und beten, auch dafür offen sind, dass Gott uns zeigt, wo er uns gebrauchen will, in einer Begegnung mit einem anderen Menschen vielleicht oder in einer Hilfeleistung oder in der Zeit für Gott oder was weiß ich, das können ja verschiedene Dinge sein. Aber davon zu gehen, eigentlich will Gott, dass er in deinem Leben bestimmt. So wie, falls du das Vaterunser mal betest, du das dann ja auch betest. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann gilt das ja nicht nur für die große Politik. Das ist dann einfach zu beten, weil es uns nicht direkt betrifft. Wenn du betest, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann betest du eigentlich genau das. Ich will meine Interessen und meinen Willen zurückstellen und ich will bereit sein, mich dem Willen Gottes zu unterordnen. Danach zu fragen, Gott, was ist dein Wille heute für diesen Tag? Und da geht es ja nicht nur um die 10 Gebote, wo wir sagen können, okay, 10 Gebote heute erfüllt, also alles abgehakt, alles in Ordnung, sondern da geht es ja um ganz konkrete Handlungen, wie hier bei der Maria, um ihre Schwangerschaft. Also diese Bereitschaft, den eigenen Willen, den eigenen Plan zurückzustellen, um erstmal offen zu sein dafür, was Gott in deinem Leben erreichen will. Als großes Ziel, aber vielleicht eben auch als kleines Ziel für die nächste Woche. Ja, was kannst du dafür tun? Solange dir Gott keinen Engel schickt oder eine Offenbarung, kannst du eben nur dafür offen sein. Du kannst Gott darum bitten, dass er dir seinen Willen zeigt, was dran ist. Und wenn er dir keinen Willen zeigt, dann kannst du fröhlich auch in den Tag hinein leben, dann wirst du schon merken, wohin Gott dich führt. Wir müssen das ja nicht erzwingen. Wir müssen keine inneren Gefühle oder Erscheinungen erzwingen. Wenn Gott es aber tun will, uns das mitteilen will, wird er das tun. Das kann er durch einen Bibelvers tun, das kann er durch einen anderen Menschen tun, das kann er durchs Gebet tun oder durch Menschen, denen du begegnest und plötzlich kommst dir klar, oh, dem muss ich helfen oder oh, mit dem sollte ich jetzt reden. Und manchmal können solche ganz unmittelbaren Gedanken, die dir kommen, können, sofern sie mit dem nicht gegen Grundsätze der Bibel verstoßen können, von Gott sein. Aber diese Offenheit braucht es. Nicht nur in den eigenen Plänen zu leben, nicht nur in der eigenen Tradition, die man sich selbst aufgestellt hat, das immer fortzusetzen oder nur danach zu fragen, was bringt mir am meisten Vorteile oder Glück, sondern eben zu sehen, Gott will durch dich und mit dir wirken in deinem ganzen Leben, aber eben auch heute und auch in der nächsten Woche. Dann möchte ich noch einen zweiten Gedanken hier kurz erwähnen und das ist ja der, der vorhin schon an der Wand stand. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also ich glaube, das ist etwas, was wir uns nicht häufig genug vor Augen führen können. Weil es uns ja zeigt, Gott ist eben auch nicht nur so ein kleiner Teil unseres Lebens. Wir sind wie andere Menschen auch, die ihr Leben planen und für die Rente sparen oder sonst irgendetwas machen, sondern dass wir erstmal grundsätzlich unserem ganzen Leben, unserer Weltwahrnehmung davon ausgehen, Gott ist kein Ding unmöglich. Der Gott, an den wir glauben, ist eben nicht nur eine Fiktion bei uns im Kopf, sondern das ist ein Gott, der alles in der Hand hat. Das Problem ist ja manchmal, dass wir das nicht direkt so sehen. Also das heißt, wir leben in den Tag hinein, unser Nachbar lebt auch in den Tag hinein und scheinbar läuft vieles ohne Gott. Weil Gott nicht bei allem, was er tut, immer wieder gleich dazu schreibt mit Unterschrift Gott. Sonst müssten wir ja sagen, wir wachen morgens auf und wir lesen ja schon in der Bibel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Aha, also gibt es neben der Schöpfung, die Gott ursprünglich gemacht hat, ja auch die Schöpfung Gottes, Theologen nennen das dann die Creatio Continua, wo Gott ständig eingreift, uns am Leben erhält, die Weltgesetze am Leben erhält, uns mit allen möglichen Sachen beschenkt. Also Gott ist kein Ding unmöglich. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur am Rande steht und ab und zu mal alle 1000 Jahre nach der Erde schaut oder etwas korrigiert, sondern der, dem keine Grenzen gesetzt sind, weder intellektuell noch von seiner Macht. Wobei wir aber aufpassen müssen, und das wird ja auch bei dieser Geschichte klar, da steht, Gott ist kein Ding unmöglich. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Gott genau das tut, was ich von ihm will. Denn sonst könnte ja Maria dann auch sagen, okay, Gott ist kein Ding unmöglich, dann mach das doch bitte mal so, dass Jesus geboren wird, aber ohne, dass ich jetzt einen schlechten Ruf bekomme, als Jungfrau schwanger zu werden. Also hier ist ja nicht so, dass der Engel das sagt, sozusagen, du wünschst dir etwas, also du wünschst dir, du möchtest gerne einen super tollen Beruf oder ein Haus oder ein Ehepaar haben und Gott ist kein unmöglich, also jetzt macht er das auch. Darum geht es in dieser Geschichte ja nicht. Sondern hier geht es darum, dass Gott seinen Plan zeigt, nämlich seinen Plan, Maria, du wirst schwanger werden. Und Maria sagt, das kann ich aber gar nicht glauben, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das geht doch gar nicht. Und hier wird gesagt, ja, und Gott ist es aber möglich. Es ist nicht der Plan der Maria, wo dann die Macht Gottes kommt und das durchsetzt, sondern hier ist der Plan Gottes und den setzt er mit seiner Macht durch. Manchmal kann es für uns als Christen nämlich sonst darauf hinauslaufen, dass wir den Eindruck haben, ich habe meinen Plan und jetzt soll Gott bitte auch sehr noch mit seiner Allmacht den durchsetzen. Also ich möchte gerne Astronaut werden, aber da gibt es ja so schlechte Aussichten. Wenn ich aber genügend glaube, dann werde ich Astronaut, weil Gott ist kein Ding unmöglich. Da müssen wir sagen, das ist jetzt in der Theorie schon so. Aber wenn Gott gar nicht will, dass du Astronaut wirst, dann kann Gott noch so allmächtig sein, aber dann wird es eben nicht passieren. Das heißt, die Allmacht Gottes ist ja nicht deine Allmacht, auch nicht meine Allmacht, ist auch kein Versprechen, dass alles, was du dir wünschst oder vorstellst oder anstrebst, wirklich genauso passiert. Sondern hier soll nur gesagt werden, wenn Gott etwas vorhat und wenn er uns deutlich zeigt, dass er das vorhat, dann sind da keine Grenzen gesetzt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn ich aber nicht sicher weiß, was Gott vorhat, darf ich ihn überhaupt noch bitten? Ja, natürlich darfst du ihn bitten. Du musst nur nicht auf den Gedanken verfallen, dass du jetzt Gott mit irgendwelchen magischen Praktiken dazu zwingen kannst, zu tun, was du gerne willst, weil er ja allmächtig ist, das nicht. Ja, du darfst ihn wegen alles bitten. Also wenn du gerne Astronaut werden willst, natürlich darfst du auch bitten, Herr Jesus, ich will gerne Astronaut werden. Dann solltest du allerdings auch dafür offen sein, dass Gott dir mit der Zeit zeigt, dass vielleicht für dich Astronaut gar nicht dran ist, sondern du vielleicht Lehrer an der christlichen Schule in Detmold werden sollst. Das war nicht ganz so glamourös, nicht? Aber auch eine wichtige Aufgabe. Und wenn Gott das zeigt, ja, dann ist das doch gerade ein Zeichen seiner Allmacht. Er kann sogar dein Herz verändern. Also nicht nur, dass er dich zum Astronauten oder dich Astronauten machen kann, er kann sogar dein Herz verändern. Also Gott ist allmächtig und das wird hier deutlich gesagt und daran sollten wir in jedem Fall festhalten. Wir glauben an den Gott, dem nichts unmöglich ist, aber wir sollten es nicht damit verwechseln, dass wir durch irgendwelche Praktiken uns diese Allmacht aneignen können. Also sagen, er muss sie jetzt für uns und unser Interesse einsetzen. Hier wird gesagt, Gottes Interesse ist das Wesentliche. Also zwei Aspekte in der schönen Weihnachtszeit, die ich euch gerne mitgeben will von der Maria, neben all dem, was wir sonst von ihr ja lernen können. Das eine, Gott hat einen Plan für die Maria und er fragt sie nicht, ob sie einverstanden ist. Gott hat einen Plan für dich in kleinen Sachen und in großen Sachen und er möchte gerne, dass du das umsetzt, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Und du kannst dagegen widerstreben, das dauert dann meistens länger. Und dann muss Gott dich erstmal wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Das kann manchmal auch schmerzhaft sein, ehe du merkst, was eigentlich dran ist. Aber Gott lässt dich nicht einfach so laufen, weil er will durch dich hier auch auf der Erde etwas verändern. Er will durch dich etwas erreichen, sich anderen Menschen zuwenden. Und wenn Gott dann kommt und etwas von dir will, ist es eine schlechte Lösung zu sagen, nee, also das will ich nicht, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich meine, sagen kann man das, aber man sollte am Ende dazu kommen, wie die Maria zu sagen, obwohl mir das eigentlich gar nicht so toll gefällt, obwohl das vielleicht sogar subjektiv Nachteile für mein Leben bringt, ja, ich bin bereit, weil ich glaube, dass das, was du für mich vorgesehen hast, gut ist. Und ich vermute, hier gibt es einige von euch, die sich ihr Leben nicht so vorgestellt haben, wie es dann zwischenzeitlich gelaufen ist. Die sich nicht gewünscht haben, dass sie mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu tun haben, gesundheitlicher Art oder beruflicher Art oder familiärer Art. Und auch trotzdem da kann es so sein, dass wir dumm waren und es deshalb passiert ist. Aber es kann manchmal auch so sein, dass Gott uns Dinge zumutet. Und dann geht es besser zu erkennen, ja, was soll ich denn jetzt tun? Also nicht unbedingt die Lösung, wir drehen alles zurück, sondern ja, was soll ich jetzt in dieser Situation tun, damit Gott verherrlicht wird, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Und frag danach, auch für die nächste Woche. Bete einfach darum, lest die Bibel bewusst damit, so Gott, was willst du heute von mir? Und wenn dir dann was auftaucht und was weiß ich, dann liest du da irgendeine Geschichte, wie einer mit dem anderen gesprochen hat, ihn auf Jesus hingewiesen hat, vielleicht ist das dran. Oder wie einer dem anderen praktisch hilft, wie bei dem barmherzigen Samariter, dann überleg dir, wo ist da einer, dem du helfen kannst, wo Gott dir dich dran erinnert oder so. Also, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, dass Gott, auch wenn du Nein sagst, ja okay, dann manchmal lässt er dich auch laufen wie den Jona, aber er will dich dann zurückführen. Also frag in deinem Leben nicht nur danach, was willst du, sondern was will Gott für dich in deinem Leben. Und selbst wenn es unspektakuläre Sachen sind, dann sei bereit, dich darauf einzulassen, so wie die Maria das getan hat. Sei überzeugt von der Allmacht Gottes und bete in der Gewissheit der Allmacht Gottes, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber hüte dich davor, diese Allmacht selbst für dich zu nehmen. Also, dass du sie nimmst, dass du entscheidest, deine Pläne mit der Allmacht Gottes durchsetzt. Das wird nicht klappen und das führt dazu, dass manche Christen dann hinterher auch von Gott enttäuscht sind. Die sagen jetzt habe ich doch so lange dafür gebetet oder ich habe das doch unbedingt gewollt und Gott ist doch allmächtig und jetzt muss er das doch auch tun. Aber sie haben vielleicht gar nicht danach gefragt oder waren nicht offen dafür, ist das denn jetzt auch der Wille Gottes für mein Leben? Oder ist das eigentlich mein Plan? Und jetzt hoffe ich, dass Gott auch noch meine Pläne unterstützt mit seiner Allmacht, weil ich es ja nicht hinbekomme, aber dass er es hinbekommt. Und da merken wir, das ist immer wieder ein Fragen bei Gott, immer wieder ein Ringen darum bei Gott. Bin ich da jetzt auf meinem eigenen Pfad? Dann rede nicht nur über Allmacht Gottes. Oder bin ich jetzt dabei, dass ich gerade das tue, was Gott für mein Leben vorgesehen hat? Und dann kann ich sicher sein, egal was passiert, Gott wird das durchsetzen, Gott wird das segnen, wird da weiterführen. Manchmal sind wir sicherlich auch in der Unsicherheit, wir können das gar nicht so spontan erkennen. Dann fragt dich jemand, ja, ist das jetzt mein Plan, ist das Gottes Plan? Wenn du dir unsicher bist, ja, dann bete eben darum, dass Gott dir Sicherheit gibt. Sprich mit anderen Christen, die dir Rückmeldung geben können, denn manchmal sehen andere klarer, was für uns dran ist, als wir selbst. Versuch die Prinzipien der Bibel daraufhin anzuwenden. Versuch auch auf irgendwelche Anzeichen, Umstände dein Leben zu achten, die das vielleicht unterstützen, wenn es um größere Entscheidungen geht. Aber frag nach dem Willen Gottes für dein Leben. Versuch nicht nur Gott dafür einzusetzen, dass er deine Ziele umsetzt. Tja, Maria, eine Frau, die vor 2000 Jahren gelebt hat, die uns in der Bibel als sehr vorbildlich vor Augen gestellt worden ist. Eine Frau, damals wahrscheinlich 15, 16, 17 Jahre alt, aber die hier bereit war, sich dieser ganz außergewöhnlichen Aufgabe von Gott zu stellen, zu sagen, Gott, wenn du das sagst, dann bin ich auch bereit, das zu machen. Auch wenn es negative Konsequenzen hat. Sei du auch bereit, dich in deinem Leben von Gott gebrauchen zu lassen und dann zu erfahren, wie er eingreift, wie er das benutzt zum Segen für andere und dass du dadurch auch Erfüllung bekommen kannst, weil du merkst, das ist die Aufgabe, die Gott für dich vorgesehen hat. Und dann kannst du mit der Allmacht Gottes rechnen. Aber mach nicht den Fehler, dass du die Allmacht Gottes für deine Interessen missbrauchen willst. Das funktioniert nicht und führt am Ende nur zu geistlicher Frustration und Enttäuschung. Ich möchte gerne an der Stelle mit euch beten. Wer will, darf dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für Weihnachten. Danken dir dafür, dass uns das so ganz plastisch mit den Feiertagen, die wir haben, mit der Dekoration, die wir haben, daran erinnern, dass es eine ganz besondere Zeit ist. Die Zeit, in der du selbst Mensch geworden bist, in Jesus. Und irgendwie geht es über unsere Möglichkeiten, sich das wirklich vorzustellen, finde ich. Aber du hast das gemacht und dadurch uns deine Liebe gezeigt. Der Anfang von Jesus hier auf der Erde, von seiner Erlösung zu diesem Weihnachten, zu diesem Geburtsfeier. Ich danke dir für die Maria und auch, dass wir von ihr lesen können, obwohl ich ja sonst von ihr relativ wenig weiß. Ich danke dir für diese Maria, die offen und bereit war, sich deinem Plan einzufügen, nach deinem Plan zu handeln, ihre eigenen Interessen hinter deine Interessen zurückzustellen, obwohl es für sie Nachteile bedeutete. Danke für Maria, ihre Treue, ihren Glauben, ihr Vertrauen auf dich, ihre Bereitschaft, sich dir unterzuordnen. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch da Weisheit gibst unser Leben nicht nur zu führen, wie alle Menschen das tun, die versuchen, ihr Glück umzusetzen, sondern dass wir darauf schauen, was du in unserem Leben erreichen willst. Wenn es glamourös ist, super, und wenn es nicht so glamourös ist, auch dann von dir sehen, was dran ist. Zeig du jedem Einzelnen von uns, was in der nächsten Woche dran ist, wo du uns gebrauchen willst oder was du für unser Leben vorgesehen hast. Hilf du, dass wir nicht deine Ideen und Pläne verdrängen für unsere eigenen Pläne und Ideen. Gib du uns Weisheit zu erkennen, was dran ist, damit wir es nicht einfach übersehen. Und gib du uns dann den Mut und die Ehrlichkeit und die Kraft, auch Ja zu sagen zu dem, was du für unser Leben vorgesehen hast. Gerade bei denen, die heute da sind, wo es um schwerwiegendere Entscheidungen geht, wie den Beruf oder den Wohnort, eine Hochzeit oder was weiß ich noch, da möchte ich dich ganz besonders um Weisheit bitten, dass nicht nur, dass diese Menschen nicht nur eigene Entscheidungen treffen, sondern dass du ihnen deutlich machst, ob da irgendwo noch dein Wille drin steckt, ob da irgendetwas ist, was berücksichtigt werden soll. Mach uns offen für dein Reden, für deinen Willen. Zeig du uns, wie wir handeln sollen und denken sollen. Und danke dafür, dass wir wissen, dass du allmächtig bist, dass du durch ein Wort alles verändern kannst. Und das gibt uns ja überhaupt nur den Mut und die Kraft, zu dir zu kommen, dich zu bitten oder etwas von dir zu erwarten oder unser Leben zu führen als Christen, selbst wenn das manchmal nicht immer perfekt läuft. Und hilf du uns, diese Größe und diese Allmacht und diese Weisheit, die du hast, nie aus dem Blick zu verlieren, dass sie uns Mut gibt, selbst wenn wir das nicht sofort sehen, dass passiert, was du angekündigt hast, dass wir da den Mut und das Vertrauen nicht aufgeben, sondern an dem festhalten können, weil wir wissen, dass du das im Blick hast und dass du allmächtig bist. Bewahre uns aber auch davor, dass wir unsere Interessen mit deiner Kraft umsetzen wollen und dich dadurch verunehren. Danke für die nächste Woche. Und danke für all die Geschenke und Herausforderungen, die du da für uns vorgesehen hast. Hilf du uns, dass wir sie erkennen können, dass wir uns daran freuen können und dass du uns gebrauchst zur Verherrlichung von dir und zum Segen für andere Menschen. Amen.